Liebe Gemeinde, liebe junge Leute, liebe Gäste, für unsere Predigt heute habe ich ein Wort aus dem Brief an die Gemeinde Laodicea gewählt. Johannes hatte ja den Auftrag erhalten, an 7 Gemeinden in der römischen Provinz Asia zu schreiben. Und diese Orte, die liegen heute in der westlichen Türkei. Jeder Brief, den er damals an diese Gemeinden geschrieben hat, oder jedes Sendschreiben, endet mit einer Verheißung. Aber diese Verheißung ist jeweils auch an eine Bedingung geknüpft. Und ich möchte mit euch aus der Offenbarung lesen, im 3. Kapitel, den Vers 21. Da heißt es, Offenbarung 3, 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. In älteren Bibelübersetzungen finden wir immer noch das Wort überwinden. Die neueren Übersetzungen gebrauchen an dieser Stelle ein anderes Wort, aber das will ich später drauf eingehen. Welche Gedanken kommen uns, wenn wir an das Wort überwinden denken? Nun, als Kinder vielleicht vor längerer Zeit mussten wir uns manchmal selbst überwinden. Da ging es vielleicht um eine Speise, die wir nicht gemocht haben. Vielleicht haben wir uns sogar davor geekelt. Aber irgendwie mussten wir die runterwürgen oder ja, essen. Oder wir sollen uns vielleicht zu etwas aufraffen, was wir am liebsten vor uns herschieben. Es kann auch ein Hindernis sein, das wir überwinden sollen. Dafür ist manchmal Training oder auch Anstrengung nötig, damit wir es schaffen. Überwinden ist für uns eher mit negativen Gedanken und Gefühlen besetzt als mit positiven. Es riecht oft nach Anstrengung oder sogar nach Quälerei. Natürlich kann Überwinden auch eine Herausforderung sein, die wir mutig und zuversichtlich angehen. Jesus spricht in der Offenbarung oft vom Überwinden, 7-mal jeweils am Ende eines Sendschreibens und weitere Male an einigen Stellen der Offenbarung. Wenn er davon spricht, stellt er quasi Großartiges in Aussicht. Es liegt an uns, worauf wir schauen. Entweder wir können auf diese hohe Hürde starren, oder aber wir können die Herausforderung annehmen, weil da in Zukunft ein wunderbares Ziel lockt. Ja, warum habe ich gerade Offenbarung 3, Vers 21 gewählt? Ich hätte ja auch 6 andere Bibelstellen wählen können. Hier spricht Jesus nicht nur von unserem Überwinden, sondern auch von seinem. An keiner anderen Stelle finden wir diesen Zusammenhang. Nun, wenn wir diesen Gedanken jetzt so ein bisschen vor unsere Augen halten, dann könnte uns vielleicht Angst und Bange werden. Ja, ich will den Satz mal so formulieren. Ich kann so überwinden, wie Jesus überwunden hat. Welches Zeichen setzen wir hinter diesen Satz? Lieber ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen? Jetzt möchte ich erst einmal sprachlich dieses Wort klären. Dieses griechische Wort, das da steht, kann in zweierlei Hinsicht gebraucht werden. Es kann also heißen, ich siege, dann ist keine Ergänzung nötig. Aber es kann auch sein, dass ich sage, ich siege über dieses oder jenes. Das ist dann ein Wort mit Ergänzung. Wir sprechen da von transitiven oder intransitiven Verben. Nikao, so ist dieses griechische Wort hier, wird im Wörterbuch mit siegen, obsiegen, den Sieg davon tragen oder Sieger sein übersetzt. Dieses Wort wird auch gebraucht, wenn jemand in einem Rechtsstreit siegt. Wenn das Wort also auf eine Person oder Sache zielt, wird es mit besiegen, überwinden oder übertreffen gebraucht. In neueren Übersetzungen finden wir dieses Wort nicht mehr. Die geben das anders wieder. Die Gute Nachricht Bibel und Hoffnung für alle, wer durchhält und den Sieg erringt. Oder die Zürcher Übersetzung, wer den Sieg erringt. Oder die neue Genfer Übersetzung, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Oder Neues Leben Bibel, der siegreich ist. Oder neue evangelistische Übersetzung, wer den Kampf besteht. Diese Übersetzungen vermitteln uns den Gedanken, dass es da um eine Auseinandersetzung, einen Konflikt oder um einen Kampf geht. Das ist also kein Spaziergang, von dem da die Rede ist, auch keine Spielweise, Wiese oder eine Angelegenheit für Faulenzer. Nein, da sind wir also wirklich gefordert. Jesus mutet uns aber nichts zu, wofür er keinen Finger gekrümmt hat. Das hat er ja mal den Pharisäern ins Stammbuch geschrieben. Ihr legt den Leuten Lasten auf und macht dafür keinen Finger selber krumm. Nein, er ist derjenige, der also diesen Sieg zuerst errungen hat, und wir haben in Jesus den Sieger vor Augen. In der Offenbarung Kapitel 5 weint Johannes, weil er in einer Vision keinen sieht, der die Buchrolle mit diesen Siegeln öffnen könnte. Aber es kommt ein Ältester in der Vision und tröstet ihn mit den Worten: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine Siegel. Nun, Jesus hat sein Leben siegreich beendet und das wünscht er sich also auch bei uns. Wenn wir sein Leben anschauen, können wir sagen, er hat jeden Tag erfolgreich abgeschlossen. Aber wenn wir auf uns schauen, können wir das nicht über jeden Tag behaupten. Manches Versagen steht uns vielleicht lebendig vor Augen. Dennoch lädt uns Jesus innerhalb der Offenbarung 8-mal dazu ein, siegreich zu sein. Und er lockt uns mit großartigen Verheißungen. In dieser Welt lockt ja auch manches. Was setzen Menschen nicht alles dran, um Verlockendes zu ergreifen oder zu bekommen? Und wenn sie es dann vielleicht in den Händen halten, hat es seine Strahlkraft verloren. Ja, dann heißt es entweder immer mehr davon, oder es muss ein neuer Kick her. In Johannes 16, Vers 33 hat Jesus seinem Jünger damals ermutigt: Ich habe die Welt überwunden, beziehungsweise die Welt besiegt. Das hat er zur Ermutigung gesagt und nicht, um seine Jünger irgendwie damit zu entmutigen. Die Evangelien bieten uns ja aus dem Leben Jesu eine Fülle von Situationen an, wo er versucht wurde oder auch aufs Glatteis geführt werden sollte. Täglich wartete also auf Jesus Zufälliges, Unerwartbares, Herausforderndes, mancher Stolperstein oder auch eine Falle. Diese Versuchungen, die Jesus da zu bestehen hatte, hatten jeden Tag immer ein neues Gesicht. Wenn wir auf ihn schauen, können wir vielleicht ihn fragen, Jesus, wie hast du das alles gemeistert? Bei aufmerksamer Lektüre der Berichte in den Evangelien werden wir entdecken, Jesus war sich bewusst, ich kann nur aus der beständigen Verbindung zu meinem Vater im Himmel siegreich leben. Und deshalb hat er sich keine Sekunde der Funkstille zwischen dem Himmel und ihm erlaubt. Seine Devise lautet ja, und das ist in Johannes 5, Vers 19 aufgezeichnet, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Der Jünger Johannes nennt in seinem ersten Brief siegreiche Christen und sagt auch, wie wir heutzutage siegen können. In Kapitel 2 des ersten Johannesbriefes, Vers 13, bezeugt er über die jungen Männer, ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Es ist also unverzichtbar, aus dem Wort Gottes zu leben. Das ist nicht nur eine Informationsquelle, dieses Wort, sondern es ist Lebensbrot für uns. Und Jesus hat sich ja gegenüber dem Versucher auch in dieser Weise geäußert, indem er sich auf das Wort Gottes berufen hat und ihm gesagt hat, dass ein Mensch von jedem Wort aus dem Munde Gottes lebt. Im vierten Kapitel des ersten Johannesbriefes in Vers 4 redet Johannes die Gläubigen als Kinder Gottes an. Sie sind von Gott und sie haben jene überwunden, in denen der Geist des Antichristen ist. Und er spricht auch davon, der in euch ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Also eine weitere Voraussetzung ist, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat, und wir den in uns haben, der stärker ist als alles, was sich gegen Gott stellen kann. Wir haben also jetzt drei Faktoren zusammengetragen. Durch Gottes Gnade sind wir seine Kinder. Der Heilige Geist wirkt in uns und wir lassen es zu, dass das Wort Gottes für uns geistliche Nahrung ist und als solche wirkt. Und ein vierter Faktor wird uns im fünften Kapitel, Vers 4 und 5 genannt. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Unser Glaube ist der Sieg. Mit unser Glaube ist zunächst nicht unser persönlicher Glaube gemeint, sondern der Glaube, den wir als Christen auf der Grundlage der Heiligen Schrift haben. Und die Grundlage dieses Glaubens ist, dass Jesus der Sohn Gottes und unser Erretter ist. Und durch ihn stehen uns quasi alle Möglichkeiten zur Verfügung, die Gott uns durch Jesus schenken möchte. Natürlich ist auch mein persönliches Vertrauen oder mein persönlicher Glaube in Jesus nötig. Nur so kann ich Sieger sein. In Offenbarung 12, Vers 11 wird ja über das Volk Gottes gesagt, dass sie den Verkläger der Brüder überwunden haben, und zwar durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und von ihnen wird auch bezeugt, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Ja, also wenn wir ans Überwinden oder siegreich denken, dann blicken wir vielleicht auf unsere bisherigen Anstrengungen. Und dabei könnten uns viele Situationen einfallen, wo wir einerseits schwach waren, wo wir vielleicht zurückgewichen sind oder wo wir vielleicht völlig versagt haben. Und bei diesen Erinnerungen stellt sich keine Aufbruchstimmung ein. Im Gegenteil, wir sind skeptisch, ob es jemals klappen wird. Wer sagt uns aber, dass unsere bisherigen Erfahrungen der Maßstab für Zukünftiges sein werden oder müssen? Wenn unser Blick bei uns selbst hängen bleibt, dann glaube ich, werden wir keine Fortschritte machen. Aber nirgends wird uns gesagt, wir sollen das aus eigener Kraft schaffen. Diese Methode haben wir uns wahrscheinlich selber verordnet oder irgendein anderer hat sie uns angedreht. Unsere Erfahrungen lehren uns, wir sind zu schwach, um zu gewinnen. Aber, und das ist die Frage, ziehen wir aus dieser Tatsache die nötigen Konsequenzen? Wir versuchen es vielleicht immer wieder mit eigener Anstrengung. Und wenn es nicht geklappt hat, dann meinen wir, dann müssen wir uns das nächste Mal noch mehr anstrengen. Nein, was nötig ist, ist Folgendes. Wir müssen unsere eigene Schwäche eingestehen. Erst dann werden wir die Aussage Jesu verstehen, die er an Paulus gerichtet hat: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und der Apostel Paulus wollte sich daraufhin am allerliebsten seiner Schwachheit rühmen. Warum hat Paulus so gehandelt? Seine Antwort ist, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Und am Ende dieses Abschnittes im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, kann der Apostel sagen, wenn ich schwach bin, so bin ich stark, weil ich weiß, dass ich die Kraft Christi nötig habe und sie erbitte und in dieser Kraft leben möchte. In den 7 Briefen der Offenbarung oder Sendschreiben bezieht sich ja das Überwinden auch auf ganz konkrete Situationen, die Jesus anspricht und wo er fordert, dass die Gläubigen das verändern. Ja, die unterscheiden sich deutlich voneinander. In jeder Gemeinde ist die Situation anders. Ephesus zum Beispiel soll zur ersten Liebe zurückkehren. Smyrna soll sich nicht fürchten vor dem, was sie leiden werden. Pergamon soll umkehren, Thyatira soll festhalten, was es hat. Sardes hört die Aufforderung, werde wach. Philadelphia soll auch festhalten, was es hat. Und Laodicea soll die Ratschläge Jesu beherzigen. Ja, welche Verheißungen hat denn Jesus jetzt für Überwinder? Wenn wir uns das erste Sendschreiben anschauen, dann verheißt Jesus, er gibt uns vom Baum des Lebens zu essen, der im Paradies Gottes ist. Das war ja nach dem Sündenfall die erste Dramatik, dass Gott den Menschen von diesem Baum des Lebens abschnitt. Und dort werden wir wieder ungehindertes ewiges Leben empfangen. Oder zweitens, uns soll kein Tod oder kein Leid vom zweiten Tod geschehen. Nun, einen Tod müssen die meisten Menschen sterben, aber durch Jesus gerettet müssen wir den Ewigen nicht sterben. Ein drittes, Jesus will uns das verborgene Manna geben und auch einen neuen Namen. Zu Lebzeiten haben zum Beispiel Jakob oder Petrus einen neuen Namen bekommen. Der eine durch Gott, den Namen Israel, also Gotteskämpfer, und der andere ein Stein, Petrus. Ja, wir werden mit Jesus die Herrschaft teilen, das verspricht er uns. Oder Jesus gibt uns ein weißes Kleid, unser Name wird für immer im Buch des Lebens stehen und Jesus bekennt sich zu uns. Oder aber, wir werden ein Pfeiler im Tempel Gottes sein und darauf sind Ehrennamen geschrieben. Die Verfasser der Psalmen haben sich gewünscht, dass sie immer da im Hause des Herrn bleiben mögen. Das verspricht Jesus Siegern. Und wir werden mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Die letzte Verheißung, die ich gelesen habe. Über jede Verheißung könnten wir eine Andacht oder vielleicht sogar eine Predigt oder ein Buch schreiben. Ja, wenn unser Sinn auf Jesus ausgerichtet ist, wird uns jedes Versprechen, das Jesus gibt, wie eine Delikatesse auf der Zunge zergehen. Ist uns jetzt der Gedanke ans Überwinden sympathischer geworden? Welche Vorstellung sollten wir zur Seite legen? Wir können uns als Menschen selbst unter Druck setzen nach dem Motto, ich muss ja sonst. Aber dieser Druck bringt uns nicht weiter. Es ist auch kein erstrebenswertes Ziel in dieser Welt, Verzicht und Entbehrung zu leisten, damit uns der Himmel süßer erscheint. Paulus hat von der Freude gesprochen in Philipper 4. Freut euch alle Wege. Sicher gehört zum Christenleben hier und da auch Verzicht, auch Entbehrung. Aber das muss man nicht suchen. Aber wer diese Erde zu einem freudlosen Jammertal macht, der wird erleben, dass keiner dann danach strebt, über diesen Weg in den Himmel zu kommen. Wir werden durch die Apostel aufgefordert, auf Jesus zu schauen. Er ist ja der Anfänger und Vollender des Glaubens, wie es in Hebräer 12 heißt. In ihm haben wir also den Sieger in Reinkultur vor Augen. Jesus hat damals aus der Kraft Gottes gelebt. Er ließ sich von seinem Vater im Himmel auf jeden neuen Tag vorbereiten, um dem zu begegnen, was ihn tagsüber erreichen würde oder auf ihn einstürmen würde. Die Berichte, die uns gegeben sind, vermitteln den Eindruck, dass Jesus jeden Tag vorbereitet war und wusste, was zu tun ist. So wie er zu seiner Zeit die intensive Beziehung zu Gott pflegte, genauso können wir das auch jeden Tag tun. Von seiner Seite gibt es da keine Beschränkung. Diese Beschränkung, die legen wir uns oft auf, indem wir meinen, es reicht. Meistens aber reicht es nicht, weil wir nicht vollgetankt haben. Wir können uns also sorgen, ob wir es je schaffen werden. Lasst uns stattdessen auf den schauen, der uns als Sieger vorausgegangen ist. Jesus gibt uns Anteil an seinem Sieg. An diesen Sieg dürfen wir glauben und auch dafür danken. Paulus hat ja kurz in Römer 8 darüber nachgedacht, was uns von der Liebe Christi scheiden könnte. Und dann lässt er uns im 37. Vers wissen, doch aus alledem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Ich habe hier die Basisbibel zitiert. Bei Luther heißt es, in dem überwinden wir weit. Und ich stelle mir da einen Hochspringer vor, wenn der über die Latte springt und da ist noch so viel Luft zwischen Latte und seinem Körper. Ein Sportler übt lange, bis er es mit Talent und Fleiß zur Meisterschaft bringt. Unsere Taufe war sozusagen der Start. Jetzt sind wir unterwegs mit Jesus. Wie lange? Keiner weiß es von uns. Zwei Dinge dürfen wir uns aber nicht auf diesem Weg erlauben. Das eine ist aufgeben und das andere das Ziel aus den Augen zu verlieren. Wir sind aufgefordert, auf Jesus zu schauen, im Vertrauen auf ihn auszuprobieren, und wir dürfen, wenn wir es in seinem Sinn angehen, auch erleben, dass es klappt. Wo wir zeitweilig scheitern, da wollen wir genau hinschauen, woran es liegt. Die Lösung besteht nicht darin, dass wir anderswo die Schuld suchen. Wir sind verantwortlich. Ehrlichkeit mit uns selbst ist Pflicht. Jesus zeigt uns die Lösung und er ermutigt uns, an seinen Sieg mit uns zu glauben. Unser Glaube ist der Sieg. Lasst uns an dieser Perspektive festhalten und im Vertrauen darauf leben. Amen.